Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen auf der Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und heute geht es um das Thema Mobilität in der Stadt Ulm und bei mir zu Gast ist Thorsten Fisch. Hallo Herr Fisch.
Ja, hallo.
Wir fangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde an, dass Sie so ein bisschen was über sich erzählen, was Sie vielleicht auch schon im Bereich Mobilität gemacht haben, auch wie das Thema Mobilität in der Stadt organisatorisch aufgehängt ist, einfach so ein paar Dinge.
Ja, super. Erstmal natürlich auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Fisch, ich leite die Abteilung Mobilität, die es seit 2020 gibt. Wir sind insgesamt ein Team von 10 Leuten, die sich rund um verschiedenste Themen der Mobilität, vor allen Dingen der alternativen Mobilität, kümmern und kommen wir ja nachher noch auf die einzelnen Bereiche dazu. Die Abteilung ist bei uns in der Hauptabteilung Verkehrsplanung, Vermessung und so weiter und so fort angesiedelt beim Herrn Jung. Und das Ganze findet im Fachbereich 3 beim Herrn von Winning statt, unserem Baubürgermeister. Dort sind wir verankert.
Wie ist eigentlich so Ihr Werdegang? Ich meine, man macht ja irgendwie eine spezielle Ausbildung. Wie sind Sie eigentlich zu dem Thema Mobilität gekommen?
Ah, das begleitet mich schon lange, seit meinem Studium. Ich habe Verkehrsplanung und Stadtplanung studiert in Kassel, schon lange her. Und insofern war ich immer schon mit dem Thema verbunden. Meine Diplomarbeit handelte von dem Thema Mobilität und vor allen Dingen Aufbau von Mobilitätszentralen. Und so durfte ich das auch 1997, als ich nach Ulm kam, auch umsetzen, damals noch als Mitarbeiter bei der SWU.
Mhm. Stammen Sie da aus Kassel oder aus der Gegend?
Nee, ich bin gebürtig aus dem Harz, aus dem Westharz.
Okay. Und in Kassel haben Sie aber studiert. Okay.
Ich habe dort studiert, genau.
Ja, ich kenne Kassel ein bisschen und die ganze Verkehrsgeschichte. Man kommt ja dann immer mit dem ICE da oben an, da muss man mal gucken, wie man in die Stadt runterkommt.
Ja, genau. Ja,
also solche Dinge. Ah ja, okay, so sind Sie also da dazugekommen. Also haben Verkehrsplanung, habe ich das jetzt so richtig?
Stadtplanung mit Schwerpunkt Verkehrsplanung.
Mit Verkehrsplanung dann studiert. Ja, warum ist eigentlich Mobilität heute so wichtig? Ich meine, ich bin ja inzwischen 70 Jahre alt und in Herlingen aufgewachsen, da war das noch nicht so ein Thema. Also da ist man halt irgendwie, war man froh, wenn Altschalter mal ein Zug nach Ulm gefahren ist und ja.
Naja, es kommt immer natürlich immer darauf an, wie man es definiert. Mobilität, der Mensch ist mobil irgendwie so. Das trägt ihn irgendwie, ja. Das entwickelt irgendwie den Menschen fort und damit natürlich auch unsere Gesellschaft. Also insofern war es natürlich schon immer ein Thema, aber es ist schon ein zentrales Thema, weil zum einen natürlich Mobilität befähigt uns dazu, verschiedensten Dingen nachzugehen, sei es die Arbeit, auf die Arbeit zu gelangen, sei es Freunde, Bekannte zu besuchen, Erledigungen zu machen und so weiter und so fort. Also unser tägliches Leben in irgendeiner Form zu meistern, ist immer irgendwie nahezu mit Mobilität verbunden und dem Wunsch danach, irgendwie so unterwegs zu sein. Und die Frage ist natürlich, wie sind wir das in der heutigen Zeit? Das war früher natürlich etwas anders, irgendwie zu der Zeit, wo Sie erwähnten. Wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, die Straßenbahnschienen hatte man ja hier schon mal großflächig irgendwie überall aus den Straßen wieder rausgerissen in den 60er Jahren. Ja, da galten natürlich andere Leitbilder. Die verkehrsgerechte Stadt war damals irgendwie eine autogerechte Stadt. Man hat alles vieles irgendwie dem Autoverkehr untergeordnet und dafür Straßen und Wege gebaut, Straßenzüge, ganze Häuserzeilen eingerissen, um dem Autoverkehr irgendwie zu ermöglichen, frei zu fließen. Mhm. Und heute sind wir in einer anderen Zeit.
Ja. Ich sage jetzt mal so ein bisschen witzig, so Asterix-mäßig, überall hat man es rausgerissen, aber die Söflinge haben Widerstand geleistet.
Das kann man sagen, ja, das kleine rebellische Dorf. Gott sei Dank, muss man sagen. Ja,
ja, da ist immerhin gab es dann wenigstens den Einsatz. Ja.
Genau.
Und Sie waren, das können wir vielleicht jetzt auch gleich so ansprechen, Sie waren auch, haben Sie mir in der Vorbesprechung erzählt, an der Planung der Linie 2 beteiligt.
Genau, als ich 2012 dann zur Stadt kam, habe ich das Projekt Linie 2 übernehmen dürfen. Wir haben dann ein Projektteam auf Seiten der Stadt gebildet, die sogenannte Taskforce Linie 2. Und wir hatten explizit den Auftrag, direkt von dem damaligen Finanzbürgermeister Herrn Zisch und Herrn Wetzig als Baubürgermeister, das Projekt zu begleiten. Und die SWU wurde damals beauftragt, die Straßenbahnlinie zu planen, zu bauen und natürlich auch zu betreiben. Und wir von Seiten der Stadt als Projektteam haben letzten Endes irgendwie dafür Sorge getragen, dass das auch reibungslos erfolgt, dass das eigentlich im Finanzplan bleiben sollte, was jetzt weniger gelungen ist, aber dass es irgendwie auch zur pünktlichen Inbetriebnahme kam und die Rahmenbedingungen dafür abgesteckt irgendwie und abgesprochen.
Aber so krass daneben wie Stuttgart 21 war es nicht.
Das lagen wir nicht irgendwie, aber es gab schon deutliche Kostensteigerungen.
Ja, gut, klar, das ist aber alles wird immer teurer. Waren Sie eigentlich an der Streckenführung auch beteiligt? Also, dass der jetzt vom Kuhberg zur Uni und wie die da fährt?
Das war vor meiner Zeit, aber selbstverständlich waren das natürlich irgendwie mit der Stadt alles abgestimmt und auch mit der Bürgerschaft. Also es gab ja, bevor es in die heiße Planungsphase ging, gab es ja sehr intensive Bürgerbeteiligung und Austausch dazu. Es gab Trassenbegehungen und da wurden im Vorfeld irgendwie die Trassenvarianten miteinander abgewogen und man konnte sich daran aktiv beteiligen. Ich weiß es selber noch, weil ich als Bürger damals aktiv war, als ich noch nicht in Diensten der Stadt gewesen bin. Und so ist dann die heutige Linienführung daraus entstanden.
Ja, Sie wohnen ja am Kuhberg.
Ja.
Ich muss jetzt nicht genau sagen, wo, aber das ist natürlich Ihnen jetzt auch entgegengekommen. Ich bin auch ganz froh über das, über die Linie 2. Also, muss man sagen.
Also, das kann man schon sagen. Das Fazit kann man schon ziehen, denke ich irgendwie. Auch wenn das sicherlich nicht jedem gefällt irgendwie. Aber die Nachfrage, die ist enorm. Wir liegen über den prognostizierten Zahlen, die damals für die Linie 2 vorhergesagt worden und insofern merkt man das ja schon, dass es angenommen wird, das Verkehrsmittel, und man kann sich es wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, und ich meine, wenn man überlegt, wie viele Schulen sind am Kuhberg und dann Uni, Klinik, Wissenschaftsstadt, das ist natürlich, das sind Verkehrsströme, muss man ja schon sagen. Es ist ja nicht irgendwie, dass die Straßenbahn gerade leer wäre.
Einmal das und man muss auch vielleicht sagen, ein Stück weit ist das auch ein Motor einer gewissen Entwicklung. Also wir haben das damals gesagt, es ist so, die Stadtentwicklung irgendwie baut irgendwie anhand dieser Linie 2, entlang der Linie tatsächlich irgendwie findet aktive Stadtentwicklung statt. Also entstehen neue Stadtteile wie am Kuhberg oben, da geht's jetzt bald auch mal los, wo mal unsere Baustelleneinrichtungsfläche war. Wir haben am Eselsberg jetzt mit dem fällt mir der Name nicht mehr ein, am Weinberg das Areal.
Ich weiß, was Sie meinen,
aber da haben wir natürlich wahnsinnige städtebauliche Entwicklung noch dazu.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal eine Pause. Unser Thema heute in der Plattform Mobilität in der Stadt Ulm und bei uns zu Gast Thorsten Fisch. Wir haben vor der Musik so ein bisschen über die Linie 2 geplaudert, über seine Rolle, was die Linie 2 überhaupt für eine Rolle spielt. Und die Linie 2, das ist ja ÖPNV, das sind ja aber diese tollen Abkürzungen, öffentlicher, privater Nahverkehr. Was gibt's zu dem Thema noch zu sagen? ÖPNV in Ulm.
Ja, man merkt schon, wie das Kürzel ist nicht allen bekannt. Also öffentlicher Personennahverkehr heißt es tatsächlich.
Wir sind nicht privat, oh,
wir sind ja öffentlich unterwegs, aber.
Ah, ja, okay, also nicht privat, okay, also genau. Person, okay.
Aber natürlich darf man auch privat unterwegs sein. Okay. Alles gut. Ja, was gibt's da wie an aktuellen Themen? Also Linie 2 hatten wir ja schon gesagt, ist tatsächlich irgendwie unsere Erfolgslinie. Hat mehr Fahrgastzahlen als die Linie 1 und beide Straßenbahnlinien, muss man sagen, sind das Rückgrat für über 50% des gesamten Personenverkehrsaufkommens am Tag. Meistern die beiden Linien. Also die wuppen da schon ganz schön was weg. Und das war auch mit der Grund, warum wir jetzt auch die Linie 2 auf dem 5-Minuten-Takt morgens und nachmittags verstärkt haben. Und mit der SWU als Dienstleister, das ist unser Auftragnehmer im Rücken, haben wir die machen da einen guten Job und gucken natürlich auch in die Zukunft, wie entwickelt sich das Netz weiter, was haben wir gemacht. Irgendwie zum einen, die SWU jetzt ist tätig geworden und gesagt, wir brauchen mehr Platz in den Straßenbahnen. So gab es jetzt erst jüngst irgendwie auch den Beschluss, dass die Straßenbahnfahrzeuge, die neuen, die 18 Stück sind vom Typ Avenio, die damals für die Linie 2 kamen, verlängert werden. Also die kriegen nochmal so 2 Segmente eingesetzt und haben dann nochmal 70, ein neues Fassungsvermögen von 70 zusätzlichen Fahrgästen. Das wird jetzt in den nächsten Jahren passieren. Reihe umgehen die 18 Fahrzeuge dann zu Siemens, werden umgebaut und sind dann am Ende 43 Meter lang. Und damit einhergeht ein Umbau auch der Infrastruktur. Also zum Teil wurde es ja schon angefangen. Und jetzt geht's weiter. In Böfingen wird die Straßenbahnhaltestelle umgebaut. Das aber im Hinblick, beziehungsweise die Bushaltestelle im Hinblick auf die Ladeinfrastruktur. Aber Straßenbahnhaltestellen werden dann am Donaustadion ausgebaut. Noch im Staufenring ist es schon passiert. In der Wagnerstraße noch. Das muss jetzt alles noch gemacht werden. Und dann natürlich der große Knotenpunkt am Ehinger Tor. Das ist, sagen wir so, das sind so die reinen Straßenbahnthemen. Wir untersuchen jetzt gemeinsam mit Stadt Neu-Ulm, unserer Partnerstadt und Nachbarstadt, ein gemeinsames Straßenbahnnetz. Wo macht es Sinn, Straßenbahn hinzuführen? Es gibt ja den Wunsch aus der Politik, eine Straßenbahn nach Wieblingen zu führen oder nach Ludwigsfeld.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil im Moment diese Linie 1 und 2, die verbindet ja die großen Stadtteile, sage ich jetzt. Oder es gibt noch andere große, aber doch wichtige große Stadtteile. Genau. Also Kuhberg, Eselsberg, Söflingen, Böfingen und so weiter. Klar, und da liegt natürlich nahe der Dreier.
Sozusagen, ja. Es gab jetzt auch schon Diskussionen, warum wir den Dreier nicht freigehalten haben. Ja, das war die ganze Zeit der Fall. Aber wir haben jetzt auch ein neues Netz. Wir haben einen Nahverkehrsplan gemacht mit der Stadt Neu-Ulm. Die waren im Prinzip der Auslöser dafür. Und jetzt haben wir, ab 2027 werden wir ein gemeinsames Stadtverkehrsnetz bekommen mit einem Betreiber der SWU. Das ist, finde ich, jetzt schon für den ÖPNV ein großer Meilenstein und ein Zugewinn, weil es dann auch erstmals Linien geben wird, die beispielsweise von Steinheim, Burlaflingen, Pfuhl, Offenhausen direkt nach Ulm weiterfahren werden, nicht am ZOB enden, sondern dann weiterfahren werden. Zum Beispiel die Linie 3 dann, die wir jetzt dann dafür geopfert haben, wird dann an den Eselsberg weiterfahren.
Ja. Vor ein paar Wochen war, ich sage jetzt nicht, eine der Parteien da und da haben wir so ein bisschen, ich habe das so einen Begriff geprägt, experimentelle Politik oder Stadtpolitik. Da ging es auch um den ÖPNV und ja, dass eine Politikerin oder Stadträtin hat dann gemeint, ja, es wäre zum Beispiel sehr schwierig vom Eselsberg dann in, ich sage jetzt mal, in endlicher Zeit ins Donautal, in Industriegebiet zu kommen, hat sie so gesagt. Ja, also wenn man Pech hat, dann ist der Zehner weg.
Ja, klar, das kann natürlich passieren, aber wie gesagt, wir bauen das Netz aus, wir bekommen eine neue Linie an den Eselsberg, die im 10-Minuten-Takt fahren wird. Insofern werden natürlich die Möglichkeiten, dann auch auf die 10 ins Donautal zu gelangen, größer. Und wir haben ja noch ein anderes Thema, wir haben den SPNV. Das Donautal kann man auch mit dem Zug erreichen, genau, wenngleich natürlich der Haltepunkt etwas abseits liegt.
Jetzt haben Sie schon das Stichwort genannt. Ich sage es jetzt aber auch richtig, das heißt Schienen-Personen-Nahverkehr. Jetzt habe ich es gelernt. Oh,
Punktlandung.
Also sagen Sie mal ein paar Worte zum Schienen-Personen-Nahverkehr. Also klar, man kann von Hauptbahnhof, dann im Donautal gibt es einen Haltepunkt, dann Haltepunkt nennt man das, gell?
Genau.
Ein richtiger Bahnhof ist ja
nicht. Nein, das ist es nicht.
Ja. Wird es da in Einsingen auch einen geben oder gibt es da schon einen?
Ja, da gab es natürlich Untersuchungen und das führt uns natürlich zu dem Projekt Regio-S-Bahn. Also die Region hat sich vor ein paar Jahren auf den Weg gemacht und hat gesagt, wir wollen auch dem Beispiel folgen, wie es andere Ballungsräume in Baden-Württemberg machen, wie Freiburg hat das auch angefangen, eine Art Regio-S-Bahn-System aufbauen. Und da gibt's ein großes Netz, es gibt einen Verein, Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V., wo Stadt Ulm, Stadt Neu-Ulm Mitglied ist, aber die Landkreise auch bis nach Aalen hoch, und die den Verein tragen und das Ziel haben, wir wollen hier ein S-Bahn-Netz ausbauen.
Heißen deswegen ich sehe es immer, wenn es da an der Donau entlang, also die Südbahn, da ist manchmal an den Zügen steht RS dran.
Ja, genau, das ist schon tatsächlich das Signet und das Logo. Ja, ja. Regio-S-Bahn.
Also, dass man dann lieber nach Süd oder nach Laupheim rein. Die Laupheimer sind eigentlich froh, dass sie damals das Gleis in die Stadt rein nicht rausgerissen haben.
Genau. Und das ist eigentlich das Ziel. Und auf der Südbahn, das erwähnen Sie ja jetzt schon, haben wir schon die Regio-S-Bahn im Halbstundentakt laufen, von Biberach kommend nach Ulm. Wir haben sie auf der Donautalbahn, aber leider nur bis Herlingen im Halbstundentakt.
Immerhin bis Herlingen.
Immerhin bis dahin, ja, da kommen sie ja her. Die Brenzbahn soll ausgebaut werden. Also es bedarf natürlich da auch nochmal ordentlicher Investitionen. Also das in die Infrastruktur, also zweigleisiger Ausbau bis hin zur Elektrifizierung. Das sind schon Summen, die da auf die Region in den nächsten Jahren zukommen. Wobei es natürlich da auch Fördermöglichkeiten durch Bund und Land gibt.
Spielt eigentlich, was eigentlich eine blöde Frage, man soll ja keine Entscheidungsfragen, aber ich stelle es jetzt trotzdem an, ÖPNV, SBNV, ja, für die Attraktivität der Stadt eine Rolle. Ich meine, es sind ja hier, es ist Wissenschaft, es ist viel Industrie, ist das so ein bisschen Magnet, wenn das funktioniert, dass das ein Argument ist?
Durchaus, also das ist, denke ich, schon auch immer so ein unterschätzter Faktor. Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien, die ein gutes ÖPNV- und SPNV-Netz, und da wollen wir hin, dass es ein engmaschiges, abgestimmtes Netz gibt, dass das schon zur Attraktivität, zur Wohlfühlatmosphäre, aber auch irgendwie dazu dient irgendwie und veranlasst, dass Leute tatsächlich bewusst die Entscheidung treffen, ich möchte mich in der Region niederlassen. Mhm. Die gibt es, aber ja, leider irgendwie findet das nicht immer so den Widerhall, sondern der Wunsch irgendwie weiterhin in die Straßeninfrastruktur zu investieren oder auf den Autoverkehr zu setzen, der ist halt natürlich von einigen.
Ja, und Straßeninfrastruktur, da wird investiert und dann wird, ich sag mal, doch meiner Ansicht nach nicht wirklich genutzt, wenn ich sehe, da Zinglerstraße, also so bei mir da von der Hasslerstraße, wie viele LKWs da durchfahren, wo ich auch sage, warum fahren die jetzt nicht Tangente? Wahrscheinlich, weil es kürzer ist.
Gut, wir wollen jetzt natürlich keine verkehrspolitische Grundsatzdiskussion führen.
Nein, das will ich jetzt auch nicht, aber mir fällt das halt auf. Also wenn ich da mal hinten rum, da ist nicht viel los. Und dann aber ewig, also gerade um 5 Uhr rum ist eine Katastrophe da vorne.
Also so ist, man kann es ja schon irgendwie so sagen. Es ist ein Abwägen. Wir sind da offen, wir müssen allen Verkehrsträgern irgendwie ermöglichen, fahren zu können sozusagen und die Infrastruktur zu nutzen, aber unser Schwerpunkt liegt natürlich darauf, auch Alternativen zum MIV zu etablieren und zu fördern.
Ein Thema, das im Zusammenhang mit der Mobilität immer wieder genannt wird, immer wieder beschworen oder auch gehypt oder auch als wichtig angesehen wird, Radverkehr. Was gibt's aus Ihrer Sicht dazu zu sagen?
Na, ziemlich viel. Zum einen natürlich ein Projekt, das schon so manche Gemüter bewegt hat und wahrscheinlich auch in Zukunft noch, ist gerade im Bau, direkt bei uns und in der Verwaltung vor der Haustür in der Münchner Straße. Da sieht man dann mal tatsächlich erstmalig irgendwie, wie man Straßenraum umgestalten kann. Das ist ja das Ziel, dass wir den Radverkehr in Ulm fördern, die Infrastruktur ausbauen, verbessern, so dass man halt auf bequeme Art und Weise schnell von A nach B kommen kann. Und dort hat uns eigentlich immer schon irgendwie eine wichtige Route gefehlt, vor allen Dingen dann im Hinblick auf die Fertigstellung der Gänstorbrücke nach Neu-Ulm rüber. Mhm. Und das Ziel ist dort, dass wir werden dort zwei separate Spuren für den Radverkehr einrichten, die es vorher nicht gab. Und das war so vielleicht so ein Sinnbild irgendwie der Zeit. Man fuhr bisher, wenn du von der Oststadt in Richtung Donau fahren wollte, zickzack durchs Wohngebiet, durchs Kreuz rüber irgendwie, und es gab keine richtige stringente Routenführung. Mhm.
Dafür war die Straße dann vierspurig.
Ja, aber genau das zeigen ja auch die Untersuchungen, die wir so durchführen. Warum macht man das denn? Wir wollen ja dem PKW oder den Autofahrern nicht per se irgendwo was wegnehmen und sagen, jetzt wollen wir dich dafür bestrafen, dass du in deine Kiste hockst. Nein, im Gegenteil. Uns geht's ja da um ein ausgewogenes Miteinander. Und es gab dort einfach kein Radverkehrsangebot. Der dort unterwegs war oder die Person hat sich dort nicht sicher fühlen können. Und das wollen wir eben gerade schaffen. Mhm.
Wie ist eigentlich jetzt der ÖPNV, SPNV mit dem Radverkehr, ich sage jetzt mal, vernetzt? Also ich sage mal so, in manchen Städten gibt es ja in der Nähe von zumindest großen Straßenbahnhaltestellen so Fahrradparkplätze, nenne ich es jetzt mal. Wie sieht es da in Ulm aus?
Ja, zum einen haben wir natürlich an beiden Straßenbahnlinien Abstellmöglichkeiten an den Haltestellen, sofern es uns der Platz da tatsächlich erlaubt. Wir haben das auch in den letzten Jahren ausgebaut. Das ist das eine, aber tatsächlich ist es so, wer denn mal auf dem Fahrrad sitzt, der möchte es jetzt nicht irgendwo abstellen und dann irgendwie aufs nächste Verkehrsmittel umsteigen. Im Gegenteil, sie wollen eigentlich eher schnell von den Stadtteilen in die Stadt und umgekehrt.
Es regnet total.
Ja, natürlich, aber dann fahre ich tatsächlich auch weniger mit dem Fahrrad bis zur nächsten Haltestelle.
Ja, okay, das
genau.
Ja, also das spielt jetzt keine so große Rolle.
Gar nicht so entscheidend, aber es ist ein Baustein. Wichtiger ist irgendwie, dass wir haben ähnlich wie man das macht, irgendwie im ÖPNV haben wir ein Netz. Wir haben für den Radverkehr ein Netz. Wir haben letztes Jahr eine Bürgerbeteiligung durchgeführt zu einem Hauptroutennetz. Und da ist tatsächlich das Ziel, wir wollen von den Stadtteilen schnelle, komfortable, breit ausgebaute Routen, sofern es möglich ist. Das ist ja immer auch ein Abwägen, aber in die Stadt hineinschaffen. Und da ist sowas wie die Münchner Straße schon ein Baustein. Und wir arbeiten peu à peu an der Realisierung dieses Netzes. Wir können das nicht in einem von heute auf morgen umsetzen. Das ist ja ein Prozess. Aber das ist ein wichtiges Ziel, den Radverkehr auszubauen.
Zum Thema Radverkehr fällt mir noch was ein. Ich bin im September in Utrecht und da liest man natürlich so ein bisschen, was da alles los ist. Und die haben am Bahnhof ein Parkhaus für Fahrräder für sage und schreibe 12.500 Fahrräder. Gut, da muss man natürlich dazu sagen, Utrecht gilt als der Bahnhof in den Niederlanden mit dem höchsten Verkehrsaufkommen. Aber in Ulm kommen ja auch viele Strecken zusammen. Und wie sieht's jetzt da mit den Fahrrädern und dem Bahnhof aus?
Ja, natürlich ist das für uns auch ein ganz wichtiger Verknüpfungspunkt. Das Projekt City Bahnhof hat ja mehrere Meilensteine oder Teilprojekte gehabt. Neben dem Umbau des Bahnhofsplatzes und der Friedrich-Ebert-Straße, den Umbau des ZOB, der jetzt gerade in der Realisierung ist und dann natürlich auch darauf setzen wir auf dezentrale Fahrradabstellanlagen größeren Maßstab, nicht vergleichbar mit Utrecht, ganz klar irgendwie. Aber wir haben auch einen Bedarf von ca. 1800 Stellplätzen, also Fahrradstellplätzen am Bahnhof, rund um den Bahnhof. Wir haben jetzt den ersten Teil Anfang Juni in Betrieb genommen hinter der Hauptpost für ca. 300 Fahrräder überdachte Abstellanlagen geschaffen. Südlich des Bahnhofsplatzes, des Stegs, ist unser Fahrradhain, so nennen wir ihn immer, im Bau. Dort werden wir 500 Fahrräder unterbekommen, davon auch 100 in entsprechend abschließbaren und buchbaren Garagen, wo man dann auch ein hochwertiges Fahrrad abstellen kann und sich hoffentlich sicher sein kann, dass es dort sicher aufgehoben ist. Und das Ganze umrahmt von Bäumen. Also es wird meines Erachtens schon ist ein schicker Entwurf. Und im nächsten Frühjahr werden wir das dann auch live bestaunen dürfen.
Also solche abschließbaren Sachen für hochwertige Fahrräder ist schon gut. Also mir ist mein zwar nicht so ganz teuer, aber es tut einem dann trotzdem weh. Machen wir in Paris, komm zurück, Fahrrad weg.
Meh. Das hoffen wir, dass Ihnen das dann nicht passiert am Bahnhof. Wir haben da auch Gepäckschließfächer und vor allen Dingen für die Akkus. Man kann dort so ein Schließfach buchen. Und dann noch haben wir ja noch die andere Seite, den Westzugang in der Schillerstraße. Dort plant die Bahn, die DB Bahnpark, ein Parkhaus zu errichten. Und dort soll im Erdgeschoss sollen auch nochmal großzügig Fahrradstellplätze angeboten werden, wie wir ja auch interimsweise jetzt schon auf der Schillerstraßenseite.
Also so, es gibt schon eine Vernetzung Schiene Fahrrad und es wird noch weiter ausgebaut.
Auf jeden Fall.
So kann man es jetzt irgendwie zusammenfassen. Ja, jetzt haben Sie das Thema Akku genannt. Es sind ja immer mehr Leute, die fahren Fahrrad, E-Bike und so weiter. Und da sind wir schon gleich automatisch beim Thema Elektromobilität.
Ja, passt ganz gut. Wir haben uns jetzt auch ein E-Auto zugelegt. Ja. Aber ja, was machen wir da? Zusammen mit den Stadtwerken haben wir und einem Dienstleister haben wir ein Konzept ausgearbeitet, wo soll überall eine Grundversorgung im öffentlichen Raum an Ladeinfrastruktur entstehen. Die Stadtwerke bauen da auch schon dran. Es gibt natürlich auch andere Betreiber, die Anfragen gestellt haben. Also das Ziel ist, dieses Ladenetz sukzessive auszubauen. Wir sind in Ulm schon ganz gut aufgestellt. Wir haben über 300 Lademöglichkeiten, allein von der SWU im Stadtgebiet. Und dann kommen noch andere dazu auf privaten Stellflächen oder vor allen Dingen auf Supermärkten. Die Tankstellen, wir werden nachgerüstet. Also da entsteht schon sukzessive ein Netz, das natürlich irgendwie dann auch noch weiter ausgebaut werden muss. Ich muss dazu sagen, es gibt aber noch keine Lösungen für die dichten Quartiere. Also, dass wir dort Lademöglichkeiten überall per se an den Straßenzügen schaffen werden, das ist, denke ich, glaube ich, schon so ein bisschen utopisch.
Also schwierig. Wissen Sie eigentlich zufällig, wie hoch der Anteil, also bei den Zulassungen oder bei den Fahrzeugen, die mit UL-Kennzeichen, muss es nicht sein, man kann ja nicht alles, aber falls Sie es wissen.
Ich hätte es wissen können, hätte ich die Frage vorher gestellt bekommen, dann hätte ich nachschauen können. Das war tatsächlich Thema. Ich habe es jetzt nicht auswendig, wir sind tatsächlich noch bei einer geringen Rate.
Das können ja die Leute, die zuhören, sehr schnell auf ihr Handy posten.
Ja, genau. Und man kann es googeln. Wir haben erst im September letzten Jahres Beschluss.
Hätte ja sein können. Also ich weiß es auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal so von 5% aus. Also man kann mal raten. Sozusagen, Sie können jetzt natürlich Ihre Kolleginnen und Kollegen grüßen an der Stelle und die sollen nochmal gefälligst gucken.
Oh ja, vielleicht können Sie es mir mal kurz hier posten über unseren Chat. Also auch hier nochmal von meiner Seite ein Gruß an mein Team, die hoffentlich fleißig bei der Arbeit sind und zuhören, was ich da so verzapfe. Und natürlich ein tausend Dank, weil nur wir gemeinsam, wir können hier den Radverkehr und die Themen, die wir jetzt hier bei Akan voranbringen.
Jetzt steht noch ein Thema auf meiner Agenda, beziehungsweise auf meinem Spickzettel, Shared Mobility. Gut, man kann es übersetzen, aber was bedeutet das eigentlich?
Ja, das Thema Teilen beschäftigt uns ja schon immer irgendwie so. Was wollen wir teilen? Das Auto wollten wir bisher nicht teilen. Aber in der Tat irgendwie nimmt es schon auch einen Fahrt auf. Es entsteht schon ein neues Bewusstsein dafür, muss ich mir tatsächlich meinen eigenen PKW leisten? Zum einen kostet es natürlich viel Geld. Vielleicht kann ich aber auch anders mobil sein. Also das Thema Carsharing, der Begriff ist, denke ich, schon länger bekannt und etabliert, hat in den letzten Jahren schon mehr an Bedeutung gewonnen. Es ist noch immer noch ein Nischenprodukt, aber wir setzen schon darauf, dass wir zusammen mit den Betreibern hier, das ist die Firma Conficars und auch der SWU, die Möglichkeit geben und bieten, an sogenannten Mobilitätsstationen, sich ein Auto auszuleihen und zu sagen, ich werde dort Mitglied und ich nutze das. Ich brauche mein eigenes Auto nicht in der Garage oder sonst wo, sondern ich kann mich da als Mitglied registrieren und kann jederzeit dafür über ein Auto verfügen.
Das war ja vor Jahren, wie hieß es, Car2Go, gell?
Das Car2Go war mal so ein Konzept.
Von Daimler,
genau.
Ja, das ist ja dann leider ein bisschen, also der Bach runter.
Ja, weil es halt natürlich, es war im großen Stil aufgezogen, es war ein Produkt, es waren die Smarts.
Ja.
Es war ja ein Testfeld damals und wie findet sowas überhaupt Anklang? War ja schon auch eine hohe Stückzahl an PKWs, die da ausgerollt wurden auf die Stadt. Vom Gedanken her natürlich gut, aber es waren nicht stationsgebunden. Das ist zum einen Vorteil, zum anderen führt das natürlich dazu, dass die Autos für One-Way irgendwo abgestellt wurden und dann halt dort leer rumstanden, niemand mehr so richtig rankam.
Ja, genau. Und da, wo du es braucht, hättest du Warze nicht.
Genau. So sieht's aus, genau. Und das ist beim stationsgebundenen Carsharing anders. Du musst es halt wieder an den Ursprungsort zurückbringen. Mhm. Das ist wie eine Art Ausleihe.
Ja, okay. Ja, aber da sind wir gleich so ein bisschen, ich habe ja jetzt im Prinzip mit Car2Go auch ein bisschen gemeckert. Meckern eigentlich die Leute dauernd rum oder wie ist so die Akzeptanz ihrer Arbeit?
Ja, ich meine, wie soll ich sagen, jedes Individuum, wie wir sind, irgendwie, hat irgendwie seine Vorlieben und oftmals ist es so, wenn man sich irgendwo eingeschränkt fühlt und unsere Bautätigkeiten in den letzten Jahren, aber auch in der Zukunft, Die werden natürlich schon irgendwie auch ihren Spuren hinterlassen, wenn sie es nicht schon getan haben. Aber wenn man mal drauf zurückguckt, irgendwie als wir die Linie 2 umgebaut haben und den Bahnhof, das gab immer verkehrliche Einschränkungen. Aber letzten Endes, wenn man es gut kommuniziert, gewöhnen sich alle ziemlich schnell dran, nach einem ordentlichen Aufreger erstmal. Ja, das gehört ja mit dazu.
Ja.
Aber für wen machen wir das Ganze denn? Wir bauen es für die Bürgerschaft. Wir sorgen dafür und meine Kollegen und Kolleginnen, die die Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel ausbauen oder die Brücken jetzt erneuern müssen, die machen das ja auch nicht, weil sie sagen, das macht mir jetzt super Spaß, für Jahre irgendwie für Verkehrschaos zu sorgen. Nee, sie machen es halt irgendwie, weil der Unterhalt in den letzten Jahren fehlte und weil die Bauwerke ja auch nicht für diese Mengen ausgelastet und waren. Ja,
überlegt, was da drüber geht, gell? Wenn ich sehe, was da in der Nähe bei mir, Adenauerbrücke, was da drüber fährt.
So sieht's aus, ja.
Das ist ganz schön.
Und man kann sich natürlich schon auch die Frage stellen, muss da jeder drüber fahren? Gibt's nicht andere Möglichkeiten? Und das ist unser Job, für Alternativen zu sorgen, sei es ÖPNV, Radverkehrsinfrastruktur, Shared Mobility. Da gibt's ja auch noch andere Themen wie die Roller. Ja, manch einer schimpft drüber, dass sie im Weg liegen. Wir können es nicht verhindern, dass es Anbieter gibt. Also machen wir es denen irgendwie in irgendeiner Form möglich. Man schafft Agreements untereinander, irgendwie, um das irgendwie hinzubekommen. Und das ist ein Angebot, das ja auch genutzt wird, sonst gäbe es die ja nicht.
Ja, ja, ja. Also bei den Roller fällt mir halt ein, ich meine, einerseits finde ich es gut, aber wenn die durch die Fußgängerzone brettern, dann finde ich es lästig.
Ganz klar, und das dürfen sie eigentlich nicht, nein, aber ja, man darf so vieles nicht,
man macht es trotzdem. Ja. Ja. An der Stelle sind wir jetzt aber automatisch schon bei den Zielen. Ich meine, also ein bisschen haben Sie es ja schon angesprochen, aber vielleicht können Sie da, ja, ich weiß nicht, wie weit Sie das dürfen, aus dem Nähkästchen plaudern, was jetzt so ansteht.
Naja, aus dem Nähkästchen plaudere ich nicht, denn das, was wir machen, ist ja immer öffentlich. Es wird ja immer öffentlich diskutiert. Dafür haben wir ein gewähltes Gremium, den Gemeinderat. Der muss letzten Endes irgendwie den Segen erteilen und sagen, wir beauftragen die Verwaltung, dass ihr das und das tun sollt. Und es gibt das erklärte Ziel des alten Gemeinderates. Der neue kann diese Ziele revidieren, aber den Verkehr effektiver, effizienter, umweltschonender zu bewältigen und dafür Maßnahmen zu ergreifen, die wir vorhin schon gehabt hatten. Und das Ganze wird ja noch getoppt von EU-Zielen, die sagen, oder Landeszielen, die sagen, ihr müsst so und so viel CO2 im Verkehrsbereich einsparen.
Also ich meine, das ist kein Thema für den nächsten Gemeinderat in negativer Hinsicht, das ist ja klar. Also wir haben ja hier im Prinzip so jede Partei oder fast jede Partei hier zu Gast gehabt und ÖPNV, Fahrrad, Mobilität, alles. Es war bei allen ganz oben bei den Zielen. Da konntest egal gucken, wo du willst, wer da war. Also das war immer dabei.
Ja. Also, und insofern ist es ein Dialog. Vielleicht werden wir jetzt irgendwie uns nochmal mit einer Art Masterplan an die Arbeit machen, den wir dann auch in der Bürgerschaft breit diskutieren wollen. Was wollen wir denn tatsächlich? Welche Klimaschutzziele wollen wir erreichen? Und das runtergebrochen auf den Verkehrsbereich.
Also Klimaschutz ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
Es ist ein wichtiges Thema und man merkt ja selber irgendwie, wenn es irgendwie ans eigene Hemd geht, irgendwie dann wird es schwer. Man muss sich halt vielleicht doch schon bewusst machen, was ist mein persönlicher Beitrag dazu? Und ich finde, man kann schon viel leisten. Mein Arbeitsweg zum Beispiel vom Kuhberg runter, ja, ich habe die Straßenbahn vor der Tür, das ist natürlich super, die nutze ich rege, aber ich fahre gerne mit dem Fahrrad und überwiegend fahre ich all meine Wege mit dem Fahrrad. Und ich bin der Meinung, A, geht's gut, die Infrastruktur ist gar nicht so schlecht, wie sie immer schlecht geredet wird. Es gibt natürlich Bereiche, wo man es ausbauen kann, aber es gibt kein besseres Verkehrsmittel in der Stadt, wenn man in der Kernstadt unterwegs sein will, wie das Fahrrad.
Oder eben der 2 und der 1. Sie steigen an einem Ehinger Tor oder irgendwo um und Sie sind in der Münchner Straße, haben Sie mir gesagt.
Ja,
ist ja klar, da fährt man ein Stückchen 1er und dann ist gut.
Ja.
Ja, an der Stelle komme ich jetzt schon so langsam zu meiner letzten Frage, die da immer die gleiche ist. Was habe ich jetzt eigentlich vergessen zu fragen? Immer irgendwelche Sachen gehen ja immer unter und was wollen Sie jetzt noch loswerden? Vielleicht gibt es einfach noch ein paar Dinge, wo man sagt, oh, haben wir jetzt doch ein bisschen kurz angesprochen.
Naja, Es gibt bestimmt jetzt noch viele so, ich denke, was so ein bisschen immer so ein bisschen unterschwellig oder unterm Radar läuft, ist das zu Fuß gehen. Wir hatten neulich eine Fußverkehrskonferenz vom Land in Ulm irgendwie und wir haben tatsächlich keinen Fußverkehrsbeauftragten. Da gibt's immer Forderungen, das braucht's ja doch und das müsst ihr machen. Kann man auch anders machen, aber das Thema Fußverkehrsförderung, wie sieht das konkret aus? Was kann man machen? Weil wir sind, glaube ich, alle irgendwie begeistert, wenn wir dann durch die Städte flanieren können, wie jetzt auch in der Herrengellergasse. Ja, das ist doch toll, irgendwie so solche Stadträume wieder zu erleben. Und das, was gibt's Besseres, als das zu Fuß zu erleben? Ja. Das läuft immer so ein bisschen unterm Radar.
Ja, da, das ist also, wie ich vorher gesagt habe, ich gehe gerne, aber wenn dann diese Tretroller da durchfahren oder diese E-Dinger, das ist ja nicht so lustig. Was natürlich auch klar ist, also was ich auch gut finde, dass endlich da wieder ein vernünftiger Bahnhofssteig ist, ja. Und dass man, wenn man mit dem Zug kommt, dann nicht erst durch den Bahnhof durch muss, wenn man auf der Straße bleibt, sondern direkt zack wieder. Das ist schon gut. Also da muss ich mal ein Lob aussprechen. Man kann ja genug maulen oder so. Oder nichts gesagt ist genug gelobt.
Ja, genau.
Wahrscheinlich zwischen diesen Spruch. Okay, sonst, also aber ein bisschen möchte ich da trotzdem noch zu dieser, wie heißt es, Fußgänger?
Fußverkehr.
Fußverkehr. Okay, das ist ein toller Begriff.
Ein toller Begriff,
ja. Und da steckt das Land dahinter, oder?
Nein, also Sie haben eine Konferenz gemacht, um das Thema einfach mal zu platzieren. Und in der Tat, also es waren fast 400 Leute da, Fachpublikum, die sich um das Thema, mit dem Thema beschäftigt haben, auf vielfältige Art und Weise.
Aber das interessiert mich jetzt. Aber also, was ist da besprochen worden? Natürlich, klar, der Fußverkehr, aber ein paar Beispiele.
Ja, was braucht's irgendwie dafür? Welche Infrastruktur brauchen Fußgänger? Wie breit müssen Fußwege sein? Welche Aufenthaltsqualität muss dort vorherrschen? Wie baue ich Straßen um? Wie nehme ich auf die Bedürfnisse von Fußgängern Rücksicht? Also was hat man besprochen und das, wie gesagt, das ist immer ein bisschen unter dem Radar. Man denkt es immer mit, aber ja, ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Fisch, dass Sie da waren. Es war jetzt eine kurzweilige, spannende Sendung und Sie dürfen jetzt zum Abschied, also ich bin erst einmal klar, ich bedanke mich nochmal, Ihren letzten Wunsch, den letzten Titel dann ansagen. Da kann ich mal gucken.
Genau, dann sage ich auch von meiner Seite vielen Dank, hat Spaß gemacht und jetzt kommt natürlich zum Abschluss The Boss mit The River.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.